Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Liebe über den Tod hinaus, das ist eine Erfahrung, die die Schriftstellerin Elke Nathers in ihrem jüngsten Buch thematisiert. Alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist. Sie schreibt über das Leben, die Liebe und das Sterben ihres Mannes Sven Lager. 30 Jahre haben sie gemeinsam auf 3 Kontinenten gelebt. Sie haben zusammen geschrieben, 2 Kinder bekommen und in Berlin die School of Love gegründet. Frau Nathers, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf.
Muss Sie ein bisschen lauter machen, damit wir Sie besser hören. Oder Sie kommen noch ein bisschen näher ans
Mikrofon. Ich komme noch ein bisschen näher ran,
ja. Aus Ihrem Buch erfahren wir, dass Sie am liebsten dort leben, wo Wasser in der Nähe ist. Das kann ich gut verstehen, aber am allerliebsten leben Sie im Bett. Wie kommt das? Wie kommt das?
Ich sitze einfach nicht gerne auf Stühlen. Ich kann nicht lange sitzen, ich will nicht lange sitzen. Ich finde das auch extrem angenehm. Ich lege gerne die Beine hoch und mein Schreiben hat im Bett begonnen und diese Tradition habe ich irgendwie weitergeführt.
Ah ja, Sie schreiben im Bett, auf dem Laptop?
Ja.
Im Sitzen dann so?
Ja, so aufgesetzt.
Was machen Sie noch alles im Bett?
Alles. In manchen Zeiten alles. Also es kommt immer darauf an, in welchem Zustand ich gerade bin, wie viel Zeit ich in meinem Bett oder auf dem Sofa oder unterwegs verbringe.
Und hatten Sie an Ihren verschiedenen Lebensorten auch mal einen Raum, in dem Sie im Bett sein konnten und das Wasser hören, spüren, riechen konnten?
So nah am Wasser und im Bett, das ist eigentlich immer noch mein Traum. Nee.
Ja, kann ja noch werden. Berlin und Schweden, Inseln in Thailand und Griechenland, aber vor allem Bangkok und Südafrika. Alles Lebensorte von Elke Nathers, über die wir noch sprechen werden, wenn Sie das aushalten, eine Stunde zu sitzen. Das jüngste Buch von Elke Nathers ist sehr persönlich. Vor 3 Jahren hat sie ihren Mann verloren, den Schriftsteller Sven Lager. Ein Mann, über den sie von Anfang an gedacht hat, der ist zu gut, um wahr zu sein. In diesem Buch verabschiedet sie sich von ihm. Dabei hatte er ihr versichert, ich werde nicht sterben. Frau Nathers, haben Sie daran bis zuletzt geglaubt?
Ja. Ja, bis so einen Tag oder einen Abend davor, ja.
Sterben stand nicht auf unserem Plan, schreiben Sie im Buch.
Ja, wir haben geglaubt, wenn wir nur fest genug uns dagegen dem verweigern, dann wird uns das gelingen.
Das heißt, Sie haben auch, als klar war, dass es eine schwere Krebserkrankung ist, nicht miteinander über das Sterben, den Tod oder vielleicht sogar über das danach miteinander gesprochen?
Nee, haben wir nicht.
Wollten Sie das nicht oder konnten Sie es nicht?
Es war gar kein Platz dafür da, in dieser Bewältigung eigentlich der Situation. Also vorher eben mein Mann im Krankenhaus mit den Behandlungen, dass ich ihn nicht sehen konnte. Es ging immer um irgendwas anderes, wie er wieder nach Hause kommen kann, wie es weitergeht. Als er dann zu Hause war, er konnte sich nicht mehr bewegen, ging es darum, irgendwie so diese ganzen, ja, den Alltag zu bewältigen, mit seinen jeweiligen Beschwerden, die er hatte und den Schwierigkeiten, ihn aufzusetzen, in was eben so, das war so eine komplette Überforderung eigentlich, ständige, in der Sorge um ihn, um Angst, also dass da gar nichts anderes Platz hatte.
Mhm. Auch im viel tun wollen, solange man noch irgendwas tun kann.
Ja, ja, eben. Und ich eben mein Wunsch oder mein Ziel, ihn am Leben zu halten. Hm.
Dieses Abschiedsgespräch, das holen Sie in dem Buch ja in gewisser Weise nach. Also einerseits lebt die Beziehung darin nochmal auf. Wir lernen Sie beide intensiv kennen. Andererseits finden Sie Worte für die Trauer und für den Schmerz. War das Vokabular dafür da? Weil das ist ja
offensichtlich.
Naja, es kann ja auch nur ein Ringen gewesen sein um Worte.
Ich habe viel, ich meine, das Schreiben ist meine Art auch zu alles zu prozessieren. Also wenn ich es aufschreibe, dann habe ich es aus dem System oder dann habe ich es auch klar vor mir, dann finde ich auch, also das, ich würde auch sagen, es ist so ein eine aus einer Inspirationsquelle, die jetzt nicht aus meinem Verstand kommt, die mir beim Schreiben zugänglich ist. Ja, das würde ich so sagen. Denn wenn ich in meinem Verstand bleibe, in diesen, auch in diesen Sorgen, in diesen immer wiederkehrenden Gedanken, dann finde ich keine Worte. Aber wenn ich mich in diesen Schreibzustand begebe, dann bekomme ich eine Inspiration oder auch Worte, die mir, oder ein Verständnis, das mir vorher nicht zugänglich war.
Hm. Wenn man Sie jetzt nach Ihrem Familienstand fragt, dann müssen Sie sagen, verwitwet. Aber ich finde, dieses Wort fühlt sich irgendwie so an wie aus dem vorhergehenden Jahrhundert. In Warichs Herkunftswörterbuch habe ich nachgeguckt, da wird das Wort Witwe beschrieben als die ihres Mannes Beraubte. Und das finde ich eigentlich ganz schön, auch wenn das veraltet ist. Ich habe ja vorhin gesagt, Sie haben Ihren Mann verloren. Auch da weiß ich nicht, ob das stimmt, denn im Buch ist er ja nicht weg. Er ist sehr präsent.
Ich bin auch über dieses Wort gestolpert, als Sie es gesagt haben, und habe kurz nachgedacht, habe ich ihn verloren? Nee, ich habe ihn nicht verloren. Also ich habe unser gemeinsames Leben verloren, so wie ich es vorher hatte. Aber zu dem Gedanken kam ich auch, da habe ich ja schon ganz viel verloren, denn das Leben, auch wenn er leben würde, dass wir zusammen als Familie gelebt haben, mit den kleinen Kindern, mit den größer werdenden Kindern, das habe ich ja auch schon längst verloren. Also man verliert ja eigentlich ständig irgendwas. Und andererseits die Verbindung zu meinem Mann, auch die Erinnerung an ihn und das, was er wirklich so als Abdruck in meinem Herzen, in meinem ganzen DNA fast hinterlassen hat, das ist ja immer noch da.
Sie wollten explizit keine Opfergeschichte erzählen, sondern eine Heldengeschichte. Wollten Sie Ihrem Mann und Ihrer Liebe auch ein Denkmal setzen?
Nee, also das war nicht meine Absicht. Nee, überhaupt nicht. Es ging wirklich nur, die Wahrheit zu finden in dieser Zeit, wo Sie auch sagten, wo die Worte fehlen, wo man auch ganz schnell zurückfällt auf das, was so allgemein so zur Verfügung steht, von Witwe bis furchtbar und grauenvoll und das, was ich vorher auch immer geglaubt habe. Darum ging es eigentlich. Und so eine Aufrichtigkeit zu finden und eigentlich auch in Kontakt mit diesem Tod und mit dem Sterben zu treten und das auch mit einer Aufrichtigkeit aufzuschreiben, was ich nirgendwo richtig gefunden habe in Literatur, also jetzt in Erfahrung von Menschen, die jetzt ihre eigene Trauererfahrung aufgeschrieben haben.
Wie haben Sie Ihren Mann beerdigt?
Ich habe Teile seiner Asche an verschiedenen Orten immer wieder verstreut, die für uns eine Bedeutung hatten, in Griechenland, in Südafrika. Und den Rest haben wir in einer Urne im Meer versenkt, in seiner Lieblingsbadestelle in Schweden, auf einer schwedischen Insel. Mein Mann ist Schwede, also seine Mutter Schwedin, er ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber
Das ist jetzt 3 Jahre her. Können Sie das beschreiben, was sich verändert hat, auch durch das Schreiben dieses Buches, wie viel Trauer da noch ist in Ihnen?
Ich glaube, ich bin sehr geübt geworden, mit meine Gefühle wahrzunehmen oder auch mit dieser Trauer, das viel leichter durch mich durchrauschen zu lassen, das weniger zu einem festen Zustand werden zu lassen, zu verstehen, dass es immer wieder so Wellen sind, die kommen und gehen. Ich saß zu der Buchpräsentation in der U-Bahn zum Beispiel und fuhr dorthin und aus dem Nichts überfiel mich eine Trauer. Ich kam heulend dort an, also ich habe mich erst mit einer Freundin getroffen, weil ich so dachte, diesen Moment jetzt nicht mit ihm teilen zu können, das hat mich dann so überwältigt. Aber das ist dann irgendwie nach einer halben Stunde ist das auch wieder vorbei, aber diese Momente kommen immer wieder, ja.
Wie geht es Ihren Kindern mit dem Buch?
Ich weiß nicht, ob mein Sohn es gelesen hat.
Ah, das wissen Sie nicht.
Nee. Ich nehme an, nicht, weil er auch kein großer Leser ist. Und meine Tochter hat es gelesen und ihr hat es sehr gefallen und mehr hat sie nicht dazu gesagt. Aber sie fand es gut.
alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist. Die Schriftstellerin Elke Natas ist Jahrgang 1963, aufgewachsen in München, in einem Haus mit vielen Büchern. Der Vater Jurist, die Mutter Kindergärtnerin. Wie kam das, dass Sie, Frau Natas, so bildungsbürgerlich aufgewachsen sind, mit 17 die Schule abgebrochen haben?
Ja, ich war nicht glücklich in der Schule. Und ich glaube, ich war einfach schon eine Rebellin im Herzen. Und ich hatte damals einen Freund, der nach Jamaika reiste. Und ich wollte gerne auch mitgehen. Und in der Schule sah ich für mich keine Zukunft. Das war irgendwie was, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Und ich habe das dann meinem Vater auch gesagt, dass ich jetzt die Schule abbrechen möchte. Und der meinte, ja, mach das. Wenn du, also mach das. Er meinte, überleg's dir gut. Und die Bedingung war eben, dass ich das mache und dann eine Ausbildung mache, wenn ich wiederkomme. Ich war 17 und ich habe meine Mutter dann später gefragt. Ich bin dann aus der Schule raus nach der 10. Klasse und habe dann in der Fabrik gearbeitet, Vitamintabletten herstellen den ganzen Sommer. Während meine Schulfreundinnen alle in den Sommerferien waren, bin ich jeden Morgen um 7 in diese Fabrik gefahren und habe da gearbeitet, um mein Geld zu verdienen. Und meine Mutter meinte, an der Entschiedenheit, mit der ich das wollte, hat sie gemerkt, dass sie sich dem nicht in den Weg stellen kann und dass sie dachte, ich habe sie Jahre später gefragt, wenn sie mir das jetzt verbietet, dann verliert sie mich für immer. Und deshalb hat sie mich dann ziehen lassen.
Dann verliert sie für immer. Hatte sie sie denn schon ein bisschen verloren? Sie haben gesagt, das war auch Rebellion, ein rebellischer Akt. Wogegen oder wofür?
Für mich machte das irgendwie alles keinen Sinn. Und ich wollte da einfach weg. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich hatte keine Pläne. Für mich war klar, ich will nicht studieren. Das erinnere ich noch. Das ist, ich möchte nicht mehr studieren. Ich möchte irgendwas mit den Händen machen. Das habe ich damals mir überlegt, genau.
Und das haben Sie dann ja auch, eine Schneiderinnenlehre.
Und dann habe ich eine Schneiderlehre gemacht, ja. Und danach wusste ich dann, dass ich auf keinen Fall in meinem Leben einer regelmäßigen Arbeit nachgehen kann und will und irgendeine andere Lösung finden muss. Und dann habe ich Abitur nachgemacht.
In Berlin?
In Berlin.
Schule für Erwachsenenbildung, West-Berlin, selbstverwaltet, ja. Richtig in der linken Szene von West-Berlin. Mit 23 sind Sie nach Berlin gegangen und haben dann aber ja doch studiert.
Ich habe dann ein Jahr studiert und dann gemerkt, das will ich nicht. Ich wollte dann Künstlerin werden und ich wollte Kunst studieren und habe mich dann mehrfach an verschiedenen Fachbereichen der HDK, hieß sie damals noch, heutigen UDK, beworben und habe dann in einer privaten Medienakademie Medienkunst studiert.
Und wie haben Sie über diese Umwege den Weg zum Schreiben gefunden?
Ich habe das mit Schwerpunkt Fotografie und ich wollte Fotografin werden eigentlich. Und als ich dann gerade fertig war mit meinem Studium und an meiner Abschlussarbeit war, habe ich meinen Mann getroffen und war 3 Monate später schwanger und dachte, wie furchtbar, das ist ja so das Klischee schlechthin, jetzt irgendwie Studium fertig und schwanger. Es war nicht geplant, aber ich hatte beschlossen, das Kind zu bekommen. Und wir hatten das dann auch. Und dann habe ich dann konnte ich nicht mehr Fotos, ich habe die immer selber entwickelt in der Dunkelkammer wegen der Chemikalien und habe dann Ideen aufgeschrieben für Bilder, die ich hatte, so Szenen, die ich beobachtet habe und daraus wurden kleine Geschichten und dann habe ich auf einmal gemerkt, hey, das Schreiben liegt mir so viel mehr als Medium, als die Fotografie, wo ich immer das Gefühl habe, jemand hat schon mal ein besseres Bild gemacht und so aus diesen kleinen Geschichten wurde dann ein Roman.
Ist das überhaupt so bei Ihnen, wenn Sie schreiben, dass Sie das vor Augen haben?
Also ja,
nicht,
ja,
ich, ja. Dieses, also wirklich Bilder, konkrete Bilder vor Augen haben, wenn Sie.
Ich habe den Film vor Augen, ja, absolut.
Ja. Den ersten Roman Königin, den Sie geschrieben haben, der war gleich ein Erfolg. Wie ist Ihnen das gelungen? Wie kam das, dass Sie den überhaupt veröffentlichen konnten?
Das war einfach das richtige Buch zur richtigen Zeit. Das war 1998, glaube ich, ist der erschienen. Und das war der Zeitpunkt, in dem es so die erste Öffnung gab für junge Autoren. Und da bin ich genau reingerutscht. Das war wirklich ein großes Glück.
Was meinen Sie mit Öffnung für junge Autoren?
Ja, dass sich der Buchmarkt eben die Bereitschaft gezeigt oder Interesse gezeigt hat, junge, noch nicht veröffentlichte Autoren rauszubringen. Und eben auch in dieser, damals gab es ja dann, nannten sie das Popliteratur, also auch diesen Zeitgeist irgendwie mit einzufangen. Und ja, das war dann genau der Zeitpunkt. Und dafür hatte ich dann offensichtlich auch das richtige Buch geschrieben.
Auch Ihr Mann hat damals einen ersten Roman geschrieben, Phosphor. Mhm. Gemeinsam haben Sie die Online-Plattform Am Pool gegründet. Was war denn das für ein Projekt?
Wir sind damals nach Bangkok gegangen und haben auch überlegt, wie wir verbunden bleiben können mit unseren deutschen Freunden und überhaupt so eine. Das Internet war ja damals noch so in den Anfängen und es hat uns interessiert, auch so als Künstler, als Schriftsteller. Wir haben uns immer mehr als Künstler verstanden als Schriftsteller, jetzt in diesem neuen Medium eine Form zu finden, die dem Medium auch gerecht ist. Es hat damals die literarische Seite Null gegeben, wo aber einfach nur Schriftsteller dann ihre literarischen Texte reingestellt hatten. Und wir dachten, das muss doch anders aussehen. Das ist ja auch kein Buch, sondern das ist ja eine andere Form. Wie kann man mit dieser Form umgehen? Wie findet man eine entsprechende literarische Form für dieses Medium? Und haben dann eben Leute eingeladen, Künstler und Autoren, da in einen Dialog zu treten, der literarisch aber nicht, aber eben ein Dialog ist. Nicht einfach in einem Chat-Art und Weise, aber auch nicht in dieser literarischen Form, sondern etwas dazwischen zu finden.
Also ein soziales, literarisches Netzwerk in der Vorzeit von Social Media.
Genau, wir waren die, ja, so die Blog, also vielleicht bevor es Blogs gab, noch so einen gemeinsamen Blog oder Facebook eigentlich da gegründet hatten und wir auch schon digitale Nomaden waren, als es die noch gar nicht gab. Da wir in Bangkok dann und in Thailand viel gelebt haben und dort geschrieben haben.
Warum den grauen Winter in Berlin verbringen, wenn man auch anders leben könnte? Manche träumen davon, andere setzen es um. Elke Nathers gehört zur zweiten Gruppe. Mit ihrem Mann und zwei Kindern hat sie den Berliner Winter um die Jahrtausendwende gegen ein Inselleben in Thailand getauscht, bis sie dann für noch längere Zeit nach Bangkok gezogen sind. Haben Sie eben schon angedeutet, Frau Nathers. In Ihrem Buch schreiben Sie, das war unsere schönste, aber auch unsere schwerste Zeit. Warum?
Warum?
Warum war es die schönste und warum aber auch die schwerste?
Es war wirklich, Bangkok ist eine tolle Stadt. Wir haben dort, es war so mein Traum eigentlich immer, ich dachte, ich möchte wie auf dem Land, mitten in der Stadt leben. Und so haben wir auch gelebt. Am Ende von so zwei kleinen Seitenstraßen gab es so einen wunderschönen Compound, nannte man das, mit so Häusern, mit Gärten und wir haben dann auch noch eine Live-in-Maid gehabt. Damit hatten wir gar nicht eigentlich gerechnet, aber die...
So ein Hausmädchen, ein Kindermädchen.
Hausmädchen.
Eine Perle.
Die nach einem Job suchte, weil sie ihre Schwester vertreten hatte und uns ansprach und gerne bleiben wollte. Dann haben wir das genommen. Es hatte dann auch noch so ein Gebäude mit angeschlossen, wo die eben leben konnte. So waren diese Häuser schon angelegt. Die hat herrlich für uns gekocht und Freunde kamen ständig uns besuchen. Wir hatten ein Gästezimmer, das eigentlich fast immer belegt war und haben eben die Poolzeit gemacht, haben geschrieben, sind immer wieder auch gereist, weil wir mussten auch alle 3 Monate ausreisen für Visa. Und gleichzeitig habe ich mich zu der Zeit gesorgt, wie wir dieses Leben aufrechterhalten können, ob es immer so weitergehen wird. Es war so schön, dass ich es eigentlich nicht ausgehalten habe. Und dann war gleichzeitig auch Bangkok so fremd, dass so klar war, wir können hier immer nur als Fremde leben. Wir sind beide auch riesengroß, weiß und stehen immer raus. Und die Kultur ist doch so in sich sehr, sehr fest. Also wir können uns da nicht richtig einfügen, ohne jetzt immer als Fremde zu sein. Und dass die Kinder dann auch in die Schule gehen müssen und so weiter, das war irgendwie klar, das ist zu fremd für uns, um uns wirklich zu integrieren zu können.
Sie sind da zurückgekommen nach Berlin, als die Kinder in die Schule mussten?
Ja, unser Sohn ging schon ein Jahr in die Schule dort auf Englisch und dann sind wir aber, ja.
Aber das Fernweh ist geblieben.
Das Fernweh ist geblieben. Ich wusste auch, es wird wahnsinnig schwer werden, aus diesem Leben, das wir dort hatten, wieder nach Berlin zu kommen. Und da war erstmal die Euphorie. Wir kamen dann auch natürlich in den Frühling rein. Wir haben das schon so gelegt. Und es war auch wunderschön, aber sobald der Herbst einsetzte, die Freunde waren wieder alle da und wir waren in einer Wohnung, wunderschöne Wohnung, auch so direkt an der Friedrichstraße am Gendarmenmarkt. Herrlich. Und dann kam der Winter und dann kam die große Depression. Und wir haben uns überlegt, wir müssen wieder weg.
Wie sind Sie auf Südafrika gekommen?
Meine Eltern waren dahin aus, also nach der Rente hat mein Vater dort ein Haus gekauft und die sind dorthin gezogen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum sie da hin sind. War überhaupt nicht auf meinem Schirm. Und wir hatten uns überlegt, wir wollen gerne in ein Land, in dem es warm ist, freundlich, schönes Wetter und wir auch englischsprachig und wir uns auch irgendwie dort gut einleben können oder integrieren können. Kam aber auch nicht auf Südafrika. Selbst als meine Eltern dorthin gezogen sind, war das für mich überhaupt nicht, ich hatte das nicht auf dem Schirm.
Sie haben das dann aber gemacht.
Ja, die luden uns dann ein. Über Weihnachten hat uns mein Vater Tickets geschenkt und dachte mir, fahren wir natürlich hin. Das ist ja dann auch schön warm im Winter. Und wir sind dorthin und ich war erstmal schockiert auch über die Armut, die auch dort und die ja, Zweiklassengesellschaft. Und habe mich dann wir haben uns beide aber auch sofort in das Land verliebt, weil die Menschen so unfassbar herzlich und freundlich sind und die Natur so schön. Und wir dachten, ja, ich glaube, das ist es.
Gemeinsame Bücher sind entstanden über den alltäglichen Wahnsinn mit Kindern. Eine Gebrauchsanweisung für Kapstadt und Südafrika haben Sie zusammengeschrieben mit Ihrem Mann. Mehrfach wieder aufgelegt worden, das Buch. Sie haben zuerst in Südafrika, später auch in Berlin, aber auch ein Sozialprojekt gegründet in Südafrika, das Sharehouse Refugio. Was war das für eine Idee? Was war das für ein Projekt?
Also die Idee, da wir ja auch Einwanderer waren und wir auch gemerkt haben, oder nicht gemerkt haben, weil es so offensichtlich war, auch dass in Südafrika eben diese Unterschiede auch noch sind zwischen den Kulturen, die dann auch noch einfach unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Schichten von Armut und Reichtum die Kulturen eigentlich auch zugeordnet sind, dass wir einen Ort finden, schaffen wollten, in dem sich vor allem auch junge Menschen aller Kulturen begegnen und etwas finden, was sie auch verbindet. Und das war dann jemand hatte uns einen Raum, ein ganzes Haus zur Verfügung gestellt und es gab einen Garten und es gab auf einmal so ein ganzer Haufen unterschiedlichster Jugendlichen, die von diesem Ort angezogen waren. Und wir hatten dann, wenn uns Leute besucht hatten oder Freunde von uns, die Vorträge gehalten haben über Fotografen, wie sie sich selbstständig gemacht haben. Oder es war eine DJ aus Berlin, die uns besuchen kam, die dann DJ-Workshops dort hielt. Und es gab regelmäßige Treffen dieser jungen Menschen, die auch immer von den Garten, dieses Haus renoviert und hergestellt
also
und so weiter.
Also mehr ein sozialer Treffpunkt, die haben da nicht zusammen gelebt. In Berlin haben
das war ein sozialer Treffpunkt, genau. Aber die Idee war ihnen auch so eine Vision zu geben, dass so viel mehr möglich ist in ihrem Leben, als das, was sie jetzt irgendwie merken und so einen Horizont zu öffnen. Das war eigentlich das, was Ja.
In Berlin haben Sie später dann auch ein Sharehouse-Refugio gegründet, aber mit einem anderen Konzept. Dort wurde ja richtig zusammen gelebt.
Ja, der Gedanke war immer, eine Form zu finden für das, was jetzt auch gerade nötig ist und was gegeben ist. Und damals hatte die Stadtmission dieses Haus in Neukölln und das war ein ehemaliges Altersheim und vorher war wieder was anderes drin und die wollten ein ganzheitliches Konzept und das war die Zeit, wo es die ersten Geflüchtetenwelle auch aus Syrien gab und wir haben uns das angeguckt und es war irgendwie so klar, dass es eine andere Form von Integration auch geben muss von Einheimischen und Geflüchteten, die zusammen an diesem Ort leben und der auch so eine, eigentlich sollte sehr auch eine Station sein, von wo aus Leute dann auch starten können und ihr Leben hier gründen.
Haben Sie da selber auch gewohnt?
Ja, wir haben da auch gewohnt, ja. In einem Zimmer mit Gemeinschaftsküche und ja, 2 Jahre haben wir da gewohnt.
Und das Projekt ging, war zu lesen, für Sie beide nicht gut aus. Ich habe nicht genau verstanden, was da passiert ist.
Ja, wir haben das ja selbstständig, oder das war auch unser Wunsch, dass wir das sozusagen als Projektleiter geführt haben. Und dann, ich will da gar nicht ins Detail gehen, auf jeden Fall hat es so geendet, dass wir da raus mussten und dass wir dann einfach auf der Straße standen, mehr oder weniger ohne Einkommen, ohne Dach über dem Kopf.
Wie sind Sie da rausgekommen?
Ja, wir haben gute Freunde, die uns über Freunde eine Wohnung vermittelt hatten, wo jemand nicht da war, die wir untervermietet hatten. Ich weiß gar nicht, ein anderer Freund bot uns an, in seinem Haus in Griechenland zu leben, über Winter, weil das leer ist. Er hatte auch ein Auto, das er uns anbot, das brauchte er da unten, dass wir runterfahren können. Und Ich weiß auch nicht, wie wir diese Zeit so überlebt haben, aber wir haben wirklich gut gelebt und ja, es ist hat funktioniert.
Elke Nathas, wie sind Sie auf die Idee gekommen, zusammen mit Ihrem Mann eine Partnerschaftskolumne zu schreiben? Seit vielen Jahren regelmäßig veröffentlicht in der Tageszeitung Die Welt.
In der wir sozusagen wohnungs- und auch jetzt erstmal arbeitslos waren, haben wir natürlich nach neuen Projekten und neuen Möglichkeiten gesucht und uns haben immer wieder Menschen angesprochen, die uns Hilfe von uns wollten in Bezug auf ihre Partnerschaft.
Bekannte, oder?
Bekannte, ja. Mhm. Aus dem Bekanntenkreis. Und dann dachten wir, dann machen wir das doch. Wir haben doch auch ein Buch schon darüber gesprochen. Wir haben wirklich viel Erfahrung, weil wir uns auch wirklich viel auseinandergesetzt haben miteinander. Wir sind ja sehr unterschiedlich und wir haben auch wirklich viel gekämpft miteinander und wir haben viel erfahren und viel Erfahrung und lass uns doch das machen. Und dann haben wir eben angefangen, Paare zu beraten und haben die School of Love gegründet.
School of Love, was kann man da lernen?
Da kann man, wir haben gesagt, Beziehung braucht, Liebe braucht Aufklärung. Das ist, wir wissen einfach so vieles nicht. Und weil wir so wenig davon verstehen, wie es wirklich geht und was wirklich wichtig ist und richtig ist, brauchen Leute nicht Therapie, sondern brauchen erstmal ein Verständnis davon, wie das funktioniert.
Aber Sie hatten ja weder Psychologie studiert noch eine Ausbildung als Coach.
Nee, aber wir wissen eben, wie es aus unserer Erfahrung, deshalb eben keine Therapie, sondern aus unserer Erfahrung, da uns in unserer Zeit auch wirklich erfahrene Paare, die auch schon einiges durchgemacht hatten, und das haben wir ja wirklich, wir haben ja alles erlebt zusammen, sehr gut geholfen haben. Und ich möchte nicht von irgendjemandem, der irgendwie gut ausgebildet ist, aber selber seine Beziehung nicht hinkriegt, beraten werden, sondern von jemand, der durch all das schon durchgegangen ist und da auch mit Erfolg. Und da dachten wir, das ist das richtige Konzept, das machen wir. Und aus dem entstand dann auch die Kolumne, die mein Mann damals der Welt angeboten hatte und die ich jetzt heute immer noch alleine weiterschreibe.
Das heißt, es befruchtet sich irgendwie gegenseitig, ja, die Beratung und die Kolumne, oder die Kolumne entstehen
ja, aus den Themen,
Beratungen.
Die auch aus dem, also ich meine, mit jedem die Themen sind überall, weil fast jeder in irgendeiner Weise in Beziehung ist und auch darüber spricht. Und die Themen gehen nie aus.
Sie fordern die Leserinnen und Leser ja auch auf, ihnen zu schreiben.
Ja, das war ein anderer Gedanke.
Was kommt da so an Vorschlägen, an
Ja, Fragen, Themen. Die Leute haben in ihren Beziehungen oder die sie beobachten bei anderen oder ja.
Gibt es Grundkonflikte, die da immer wieder auftauchen?
Ja, es geht immer darum, dass mein Partner nicht das macht, was ich eigentlich will. es wiederholt sich natürlich, aber immer in Variationen.
Also dieser Grundkonflikt, wenn es Probleme gibt, den Konflikt nicht beim anderen zu suchen, sondern eher auf sich selbst zu schauen?
Der Grundkonflikt oder der Ansatz, den wir eben damals hatten, war die komplette Selbstverantwortung für die Beziehung, dass jeder 100% verantwortlich ist für die Beziehung und dass man nicht die Schuld oder den Fehler beim anderen sucht, sondern sich selbst anguckt und sagt, was ist mit mir los, was macht das? Und natürlich auch zu verstehen, was die Gefühle und Gedanken mit uns machen, welchen Gedanken wir trauen können, wie wir auch in Konflikten miteinander umgehen müssen, nicht aus den Augen verlieren dürfen, dass wir trotzdem eine Einheit sind, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und vor allem, dass man eben bestimmte Eigenschaften des Partners nicht als Charaktereigenschaften oder wenn er Dinge anders sieht oder anders macht, zu verstehen, dass Menschen einfach unterschiedlich sind und das zu akzeptieren.
Sie schreiben die Kolumne jetzt alleine weiter, auch die Beratung machen Sie allein weiter. Was hat sich denn verändert an Ihrem Blick auf Paare, seit Sie allein sind? Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
Ja, das ist auch
Ist eine starke Konfrontation auch für Sie selbst, immer jetzt mit Paaren zu arbeiten, wo Sie selbst Ihren Mann verloren haben.
Meine Beratung mache ich jetzt auch mit, oder es hat sich so ergeben, oder ich stelle es jetzt auch so um, dass ich wirklich einzelne Menschen und nicht mehr Paare berate. Da ich auch merke, dass meine Ungeduld eigentlich gegenüber Paaren auch, wo ich immer so denke, ja, stellt euch nicht so an.
Ihr habt euch doch.
Ja, ich verstehe die Konflikte und ich kann auch zurückblicken und ich habe ähnliche Konflikte auch mit meinem Partner gehabt, aber ich weiß auch, was es bedeutet, es wertzuschätzen, dass man sich hat und wie viele Situationen sehr viel einfacher gewesen wären, wenn man gesagt hätte, lassen wir es. Es ist wirklich nicht wert, dass wir uns darüber aufregen, sondern lass uns doch wirklich unseren Frieden finden und das Beste draus machen, was wir haben jetzt.
Könnten Sie sich auch vorstellen, in dieser Beratung sowas wie Trauerbegleitung zu machen?
Ja, das war der andere. Dann dachte ich, nee, ich will jetzt auch nichts mit Trauer, aber in dieser Beratung sollte es schon darum gehen, wie man Menschen in schwierigen Situationen begleitet und auch Hoffnung gibt, dass es immer eine Möglichkeit gibt, aus dem wieder rauszufinden und dass es eigentlich auch immer Hoffnung gibt. Und das ist das, was ich erfahren habe und das ist auch der Weg, den ich gemacht habe, dass es auch in dem Schlimmsten immer ein Geschenk gibt und dass es alles nie so schlimm ist, wie man sich vorstellt, dass es ist.
Mit dem Tod Ihres Mannes hat sich ja ein neues, offenes Thema aufgetan, nämlich werde ich mich nochmal neu verlieben mit Anfang 60. Wie ist das, wenn man jemanden kennenlernt und nicht mehr jung ist? Sie schreiben da sehr, sehr offen drüber. Ist das ein neues Selbsterforschungsfeld und an welchem Punkt stehen Sie da?
Ich habe das kurz mal angetestet und habe dann auch sofort wieder ziemlich schnell Abstand wieder genommen. Es war auch einfach zu früh. Inzwischen bin ich offen. Ich bin so weit, dass ich offen bin, aber ich habe keine Idee davon, wie das aussehen könnte.
Im aktuellen Buch schreiben Sie, Sie seien überzeugt davon, dass Leben geteilt werden muss. Sonst sei es sinnlos. Kann das auch durch Schreiben geschehen?
Ja, das ist Zu dem Schluss bin ich dann auch gekommen, dass das auch durch Schreiben. Aber es muss auch nicht durch einen Lebenspartner. Es kann ja auch mit guten Freunden, Familie geteilt werden oder mit wo immer man Gelegenheit hat, etwas mit jemandem zu teilen.
Wenn man einen so klugen und liebevollen, freundlichen und fröhlichen Mann hat, wie Sie Ihren verstorbenen Partner jedenfalls beschreiben, dann stellt sich ja auch die Frage, im Buch auch, wer macht mir jetzt gute Laune? Ihre Lösung ist ein Hund. Stellen Sie uns den noch vor.
Ja, ich habe einen Hund, der ist nicht freundlich. hat auch nichts mit meinem Mann zu tun. Ist auch kein Ersatz, sondern der ist da, um einfach jemanden zu haben, der noch so neben mir atmet, etwas Leben hineinbringt und mich vor allem auf den Beinen hält, indem ich täglich mit ihr lange Spaziergänge machen muss und auch machen möchte und eben eine Spaziergangsbegleiterin habe.
Sie sind sehr oft umgezogen in Ihrem Leben. Bleibt das Fernweh? Überlegen Sie, nochmal wegzugehen, vielleicht sogar zurück nach Südafrika?
Ich bin wieder zurück nach Südafrika für 4 Monate im zweiten Jahr. Und ich bin wieder zurück und ich habe gemerkt, ich hätte dann auch überlegt, ob ich da nicht mir einen festen Ort zulege. Die Gelegenheit hätte ich bei Freunden auf der Farm gehabt. Und habe dann gemerkt, nee, ich möchte gar keinen einen Ort, sondern ich möchte weiterhin flexibel bleiben und an verschiedene Orten und immer noch die Welt irgendwie kennenlernen.
Genau das. Ich möchte noch mal hinweisen auf das aktuelle Buch Alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist, über das Leben, die Liebe und das Sterben, erschienen im Ullstein Verlag. Und im Herbst erscheinen die Beziehungskolumnen von Elke Nathers auch als Buch. In welchem Verlag?
Auch bei Ullstein.
Auch bei Ullstein. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.